Denken in Täterkategorien versus den Denken in Bedürfnissen. Ich grüße dich herzlich. Wir öffnen gemeinsam heute das 18. Türchen in unserem Adventskalender. Und heute ein wieder herausforderndes Thema, aber auch eines der zentralen Themen in der gewaltfreien Kommunikation, was auch Marshall Rosenberg sehr wichtig war. So, wie schaffen wir unser eigenes Denken in Bezug auf Täter zu transformieren? Wie schaue ich also auf jemanden, der jemand anderem Schaden zugefügt hat, der jemanden verletzt hat? Wie schaue ich auf Täter, auf Kriminalität? Und dieses Thema war natürlich Marshall Rosenberg extrem wichtig, weil er hat vor allen Dingen immer darauf hingewiesen, dass die Spirale von menschlicher Abwertung von Tätern nur zu neuer Gewalt führt. Und ich meine, wir müssen ja leider heutzutage nicht weit schauen, um diese Spirale auf der Welt immer wieder zu finden. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns mit diesem Aspekt, diesem Unterscheiden von denke ich in Täterkategorien und denke ich in Bedürfniskategorien, dass wir die mal gemeinsam anschauen. Ein schwieriger Aspekt dabei ist, dass viele meinen, wenn ich anfange, auch hinter den kriminellen Taten, hinter Taten von Tätern Bedürfnisse wahrzunehmen, dass sie das irgendwie von moralischer oder juristischer Schuld und Strafe befreien würde. Und dem ist aus meiner Sicht natürlich überhaupt nicht so. Eine Tat, die juristisch, moralisch verletzend war oder Sachverhalte berührt hat, muss natürlich auch nach dem geltenden Straf- und Schuldsystem behandelt werden. Das ist aus vielerlei Hinsicht notwendig. Nur ich denke, es ist genauso notwendig, dass wir diese Menschen unter den Gesichtspunkten ihrer Bedürfnisse betrachten. Und Marshall Rosenberg hat oft betont, dass Taten, kriminelle Taten, Straftaten oft ein tragischer Ausdruck unbewusster Bedürfnisse ist. Das ist so etwas, was mir als Zitat von ihm im Ohr geblieben ist. Eine Tat ist immer ein tragischer Ausdruck unbewusster Bedürfnisse. Und damit ist eben gemeint, dass jemand, der beispielsweise jemanden absichtlich verletzt, natürlich auch diese Tat aus einem Bedürfnis heraus vollbringt. Wir verbringen alles immer in dem Versuch, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, auch wenn wir jemanden verletzen wollen. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick etwas widersprüchlich, aber das ist eine der Grundaussagen im Rosenberg-Modell und die für mich auch sehr, sehr wichtig geworden ist, dass wir eben alles unter dem Gesichtspunkt der Bedürfnisse untersuchen. Und jetzt kann man sich fragen, ja, welche Bedürfnisse will sich denn jemand erfüllen, der jemand anderen verletzt? Und wenn du dir Zeit nimmst und auch selbst reflektierst, vielleicht wurdest du selber schon einmal zum Täter, das muss ja jetzt nicht gleich kriminell gewesen sein, aber vielleicht hast du Menschen verletzt, absichtlich oder unabsichtlich, dann kannst du untersuchen, welche Bedürfnisse hast du dir versucht zu erfüllen. Und hinter kriminellen Taten stehen natürlich Bedürfnisse, beispielsweise Selbstwert. Ja, wenn ich nur lerne, dass mein eigener Selbstwert durch bestimmte Taten erfüllt werden kann, die eben nach dem geltenden Gesetz illegal sind. Aber wenn ich keinen anderen Weg gelernt habe, keinen anderen Weg finde in meiner Geschichte, ja, in der Sozialisation, dann nutzen Menschen diese kriminellen Taten natürlich auch, um ihren Selbstwert zu erfüllen. Zugehörigkeit ist oft ein wichtiger Punkt. Gerade im jugendlichen Alter tut man vieles nur, um zu den Freunden zugehörig zu sein. Leider auch kriminelle Taten. Natürlich gehört auch Überleben und Macht zu den Bedürfnissen. Wir alle wollen überleben und brauchen dazu einen gewissen Einfluss auf die Umwelt, das, was wir als Macht bezeichnen. Also ganz neutral, mit Macht meine ich jetzt nicht nur schlechte Machtausübung, sondern einfach die innere Kraft, die in Fähigkeit, das Leben zu beeinflussen, damit ich überleben kann. Das ist die Grundlage häufig für kriminelle Taten. Und eine der häufigsten Bedürfnisse, die sich Täter versuchen zu erfüllen, wenn sie andere Menschen verletzen, ist interessanterweise Empathie. Also ich tue jemandem weh und meine innere Geschichte dazu ist, jetzt siehst du mal, wie sehr ich gelitten habe. Und das ist in unserer Sprache übersetzt der Versuch, sich Empathie zu holen, dazu ein gewisses Verständnis zu bekommen, dass man selber auch gelitten hat. Und leider ist Gewaltausübung ein durchaus gar nicht so seltener Weg dafür. Und die Schwierigkeit ist nun, dass das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich jetzt gerade, wenn es um kriminelle Taten geht, mir überhaupt nicht darum geht, das irgendwie zu relativieren oder zu verkleinern, geschweige denn, da die Opfer nicht zu berücksichtigen. Und deswegen ist auch das moralische und die juristische Frage eine extrem wichtige Frage. Und gleichzeitig können wir aber die Bedürfnisse der Täter im Blick und im Bewusstsein behalten. Denn nur das wird, davon bin ich überzeugt, dazu führen, dass wir einen gesünderen Umgang mit diesen Themen finden, die nicht immer weiter diese Gewaltspiralen anheizen und zu noch mehr Kriminalität und Gewalt führen, was ja leider mittlerweile auch anerkannt ist, dass häufig dieses typische Strafverfahren, was dann wirklich auf Sühne und Strafe aus ist, leider nicht dazu führt, dass diese Menschen weniger gewalttätig oder kriminell werden. Also da ist noch viel zu tun, denke ich, und die Bewusstseinsarbeit ist eben auch in diesem Bereich, denke ich, die wichtigste. So, ein herausforderndes Thema. Ich hoffe, du konntest trotzdem mitgehen und bin gespannt auf deine Fragen und Kommentare dazu. Und dann wünsche ich dir einen ganz schönen Tag für heute und eine geruhsame Nacht, je nachdem, wo du mich gerade im Ohr herumträgst. Bis morgen, alles Gute. Tschüss, Ade.